Gerade heute könnte einem der Gedanke ja wieder kommen. Aber wir sind keine Steinzeitmenschen mehr. Das Jagen und Sammeln hat sich verändert. Der moderne Sammler schwingt die Finanzkeule, wie jener steinreiche Gilbert Kaplan, dem Gustav Mahlers Autograf der zweiten Auferstehungssymphonie 1984 schon viel Geld wert war. Letztes Jahr dann die nächste Etappe. Für 5,3 Millionen Euro erhielt ein anonymer Käufer die Handschrift Mahlers im Londoner Auktionshaus Sotheby's. Nicht untypisch ist die Vorgeschichte des Objekts der Begierde. Kurz nach dem Tod Mahlers vermachte Alma Mahler die Handschrift dem mit Mahler befreundeten Dirigenten Wilhelm Mengelberg. Nach dessen Ableben kam das Autograph in eine Stiftung. Von dort wiederum kaufte es der amerikanische Geschäftsmann Kaplan. Kaplan war ein glühender Verehrer Mahlers, lernte extra das Dirigieren, um die Auferstehungssymphonie 100-mal zu dirigieren, unter anderem in Salzburg und Wien. Kaplan war als Unternehmer reich. Und reich war auch der fürstliche Unterstützer Ludwig van Beethovens, Franz Josef Maximilian von Lobkowitz. Als Dank dafür, dass der Fürst ihm so manches Werk bezahlte und ihm später sogar eine Rente mitfinanzierte, revanchierte sich der Meister. Er schrieb ihm keine Wut über den verlorenen Groschen, dafür eine Kantate, die, nun ja, offenbar schnell zustande kam. Obendrein gab's von Beethoven noch manche seiner Schriften. Sie lagern noch heute in der Lobkowitz-Bibliothek im Schloss Nela Hoceves im Norden Prags, direkt an der Moldau. Mahler und Beethoven in allen Ehren. Doch was in Archiven lagert, kommt nicht nur von Genies. Städtische kulturgeschichtliche Sammlungen förderten schon so manchen Kleinmeister zutage. Und seit Umberto Ecos Name der Rose kennt man die gigantischen Bibliotheken der frühen Klöster. Dort gab's nicht nur Originale von Aristoteles, sondern auch Noten für den täglichen Singbedarf. Früheste Noten bzw. Neumenfunde stammen aus Beständen der gelehrten Benediktiner. So auch der Codex Sangallensis, der Einblicke erlaubt ins Wesen gregorianischer Choräle um knapp nach 900. Was überlebt und was nicht, das entscheiden Archive. Herbe Gedächtnisverluste gab es immer wieder, aber weniger durch Großbrände in Benediktinerklöstern. Archivare können nicht in die Zukunft blicken, sind manchmal gezwungen, an sich Wichtiges zu entsorgen, schlicht wegen Platzmangel oder auch einfach den Interessen eines neuen Vorgesetzten. Nicht zu vergessen sind Weltkriege, wo viel Wertvolles verbrannte oder einfach spurlos verschwand. Gegen kulturelle Demenz gibt es kein Patentrezept. Alles zu konservieren geht nicht und ist in manchen Fällen gut so. Das, was an Schriften, Dokumenten, Autographen überlebt, ist manchmal Zufall, manchmal Ergebnis finanzkräftiger Fans. Nicht zu unterschätzen sind Fragen der Nation. Wer, wie Deutschland und Frankreich, viel auf seine Musikkultur gibt, richtet Nationalbibliotheken ein, wo Überlebenschancen steigen. Etwa die von bekannten Originalen in der Staatsbibliothek Berlin. Archive sind längst keine Papierfrage mehr. Das kulturelle Gedächtnis ist nicht trennbar von neuen Technologien. Das gilt von Gutenberg bis Internet. Bei allen Veränderungen bleibt eines konstant: das Vergessen. Neue Technologien zerstören die Aura jahrhundertealter Dokumente. CDs gehen kaputt, trotz einst vollmundiger Industrieversprechungen. Ständig sind Archive beschäftigt mit Updates veralteter Speichermedien, von Lochkarten, Floppy-Disks oder von antiquarischen 3,5-Zoll-Disketten. Google und andere Internetgiganten inszenieren sich gern als feinsinnige Demokraten. Gelenkt ist das Erkenntnis- und Konservierungsinteresse aber auch hier. Kulturelle Highlights versprechen mehr Klicks, damit mehr Werbeeinnahmen. Das Scannen von Briefen, Schriften und Noten bleibt, nicht mehr und nicht weniger, die Momentaufnahme einer Gegenwart, die immer und auch für immer verschwinden kann.